Music is the basic drug. Über Rauschkultur in Religion, Club und Technik. Von Julia Forkefeld.
Also nüchtern ist tot. Nüchternes Nervensystem ist tot. Wenn das nicht mehr rauscht, ist es halt, dann macht es auch sonst nichts mehr.
Musik hat viele Funktionen. Die Musik funktionalisiert den Rausch und umgekehrt. Beides ist miteinander verbunden. Raves sind riesige profane Gottesdienste, bei denen Gott ein DJ ist und Exzess zur Liturgie gehört.
Es stellt sich die Frage, warum braucht eine Gesellschaft den Rausch? Was ist los mit unserer Gesellschaft? Warum macht sie die Ekstase zum Lebensinhalt?
Grundsätzlich machen Menschen mit Rausch das, was alle anderen Lebewesen damit auch machen. Die versuchen sich halt irgendwie Situationen zu entziehen. Also irgendwie sich dann anderen Reim drauf zu machen, irgendeinen Ausweg zu finden oder sich das erstmal ein bisschen auf Distanz zu halten. Also irgendwie eine Situation, die ein Problem ist, die nicht selbsterklärend ist, die man vielleicht irgendwie gerade auch nicht so richtig haben will, nicht erträgt, keine Ahnung. Oder die irgendwie ein Rätsel ist, irgendwie auch spannend ist, damit irgendwie jetzt sich nicht einfach nur so direkt bums konfrontieren, sondern irgendeinen anderen Weg finden.
Exzess, Saufen, Gewalt. Ohne Dröhnung keine Party. Ohne Angst kein Spaß. Kein Beat, keine Logik, kein Nichts.
Der Schriftsteller Reinald Götz mit einem Kurzporträt der Partykultur in den deutschen Techno-Tempeln. In den 90er Jahren wurde Techno zum Mainstream. Millionen Menschen trafen sich zur Love Parade in Berlin und feierten oft tagelang, mit und ohne Drogen.
Allerdings, Ekstase und Rausch sind nicht dasselbe. Was als Exzess gilt, hängt auch immer von der Norm ab, die sich mit dem Wechsel des gesellschaftlichen Klimas ändert. Alkohol ist okay. Ecstasy ist böse. Mittelchen, die die Leistung steigern, werden toleriert, andere verboten. Eine Doppelmoral, findet der Autor Daniel Kuller. Der DJ engagiert sich politisch im linken Spektrum. Antikapitalismus ist sein Thema.
Wozu der jetzt in dieser Gesellschaft meistens benutzt wird, hat vermutlich was damit zu tun, wozu die meisten Leute in dieser Gesellschaftsordnung halt am ehesten gezwungen sind, was sie eigentlich machen müssen, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Und das halt Arbeit, weil die Gesellschaftsordnung, alles was hier so an Herrschaft läuft seit ein paar tausend Jahren, basiert darauf, dass man sich anderer Leute Arbeit unterwirft und die irgendwie ausbeutet. Und die Leute, die da halt ausgebeutet werden, die müssen das irgendwie ertragen können. Und das heißt, der Rausch wird meistens dafür benutzt, das zu ertragen, damit klarzukommen, das auszuhalten, vielleicht da drin auch besser zu sein, irgendwie leistungsfähiger oder kreativer zu sein, je nachdem, was das für ein Job ist. Vielleicht zwischendrin auch besser abschalten zu können, wenn man halt mal gerade nicht arbeiten muss, dann wirklich auch mal richtig sich die Kante geben oder sich tiefen entspannen oder vielleicht auch aus der Zeit, die man da hat, mehr rausholen können. Also einfach zu sagen, okay, ich habe halt blöderweise nur das Wochenende, da will ich dann aber auch alles machen können, was ich sonst so machen will.
Kokain als Motor der Wall Street. Coca-Blätter als Vergessensdroge der Indigenen. Bier für den deutschen Maurer.
Und das hatte immer eigentlich zwei Strategien, die da von Anfang an auch immer schon drin waren. Das ist zum einen, wird halt der falsche Rausch irgendwie unterdrückt. Also genau das, wo die Leute auf dumme Gedanken kommen. Das ist auch oft sehr dubios ins Blaue geschossen. Luther hat die Grenze zwischen Wein und Bier gezogen. Also Wein war noch irgendwie die Zivilisation und alles gesittet und ordentlich. Und Bier war halt einfach der Mob und der Aufstand und der Aufruhr und die Bauern, die jetzt irgendwie an der Gesellschaftsordnung rütteln.
Aber beim Rausch kann es um mehr gehen als um Arbeitssteigerung und Erhalt der kapitalistischen Marktordnung. Der Rausch, wie Ernst Jünger es formuliert, sorgt für eine Transformation des Alltagsmenschen. Für Jünger ermöglicht der Rausch neue Perspektiven. Break on through to the other side, sangen die Doors. Eine Band, die sich angeblich nach Aldous Huxleys Drogenessay The Doors of Perception, die Pforten der Wahrnehmung, benannt hat.
Aber auch wer nicht glaubt, dass Drogen die Tür zu einer neuen Welt eröffnen, muss nicht gegen die chemisch hervorgerufene Ekstase sein.
Das gibt es bis heute auf jeden Fall, diese Repression, mittlerweile sehr stark auf die Substanzen bezogen, die da konsumiert werden. Und der andere Teil ist natürlich, weil man den Rausch ja trotzdem nicht wegkriegt, den irgendwie an die Herrschaft zu binden, also irgendwas zu machen, irgendein Ritual, irgendeine Veranstaltung, irgendwas, wo der Rausch erlaubt ist, da darf es passieren. Und da ist es aber auch so klar in so einem Rahmen, dass da eben auch die dummen Gedanken gar nicht aufkommen, sondern wo eigentlich am besten alles voll ist mit den Sachen, die die Leute gerade auch eher glauben sollen. Also katholischer Gottesdienst ist vielleicht, glaube ich, so das historisch beste Beispiel dafür. Du hast halt einfach diese ganze Anordnung schon drumherum, die bunten Fenster und die Musik und der Weihrauch und dieses gemeinsame Singen.
Rituale ändern sich. Ekstatische Gotteserfahrungen werden seltener. Die Lust an Verausgabung im Rave mag zwar auch ihren Zenit überschritten haben, ist aber noch allgegenwärtig. Noch vor 100 Jahren ging die Bevölkerung in die Kirche. Heute geht sie in die Clubs, zumindest in Europa.
Das Leben im Club ist für viele eine Lebensphilosophie, eine Sinnsuche im Rausch. Sie wird zu einer Art neuem Religionsersatz. Gott ist tot. Ecstasy, MDMA und Ketamin leben.
Das ist alles Rauschproduktion, das ist eine ganz offensichtlich krasse Rauschveranstaltung. Und dann werden in dem Kontext halt die Sachen halt eingeübt und eingesungen und sich eingeimpft, die man halt auch glauben soll. Ihr seid alle im Grunde total ohnmächtig, ihr könnt eh nichts machen. Und wenn ihr hier aber so einmal die Woche herkommt, dann geht das schon. Und das heißt, das passiert immer beides. Also sonst würde sich die Herrschaft nicht erhalten. Ihr müsst den Rausch irgendwo monopolisieren für sich, irgendwie dafür sorgen, dass die Leute irgendwo einen Rausch haben, der sie da drin befestigt. Und sie muss aber halt auch gegen den Rausch vorgehen.
Ernst Jünger, Schriftsteller und Philosoph, konservativer Anarchist und Drogenkonsument, reflektiert in seinem Essay »Annäherungen an Drogen und Rausch« über diese Zusammenhänge zwischen Gesellschaft, Macht, Kontrolle und Rauschverwaltung.
Man pflegt die Leute bei Laune zu halten, kultisch, metaphysisch, technisch, ökonomisch. Die Ansprüche des Staates, der sich heute als Gesellschaft maskiert, können sehr stark werden. Dem Einzelnen bleibt die Möglichkeit, sich diesen Ansprüchen zu entziehen.
Prägend für unsere Kultur sind gewisse christliche Leitwerte, vor allem seit dem Calvinismus, puritanische Lebensweise zur Steigerung der Arbeitskraft, das ist günstig. Die Leute sollen schaffen können, die sollen einen Mehrwert erzielen können für die Wohlhabenden. Früher waren es die Fürsten und die Könige, die die Leute schuften ließen, und heute sind es die großen Konzerne. Evangelium.
Die Rauschkultur und die Ekstase sind schon immer ein Bestandteil der Weltreligionen gewesen. Der Rausch im christlichen Wertesystem wird verwaltet, wird aufgeteilt in Gut und Böse. Guter Rausch ist Betäubungs- und Leistungsrausch. Schlechter Rausch ist Lust- und Erkenntnisrausch. Die christliche Glaubenslehre hat einen großen Anteil an der Repression des Rausches, da die moralischen Wertvorstellungen des Christentums bis heute unser Denken beeinflussen. Die Rituale der Kirche waren die einzig geduldeten Rauschveranstaltungen, da die Kirche bei der Messe den Rausch selbst kontrollieren konnte und den Rausch benutzte, um die Massen zu kontrollieren. Deshalb unterteilte sie den Rausch in guten und schlechten. Und der schlechte Rausch wird bis heute verurteilt und verfolgt.
In Bayern finden einmal im Jahr an zahlreichen Orten Fronleichnamsprozessionen statt. Gemeinsam schreiten die Menschen durch die Straßen mit Gesang und repetitiven Liturgien. Die Musik ist dabei ein Mittel zum Zweck. Durch die monumentale Architektur der Kirchen und die sequentielle Musik wird der passende Raum für das Ritual und den Rausch inszeniert. Der Techno-Szene-Guru Hans Kusto erklärt den christlichen Rausch.
In der Kirche? Man hat den Weihrauch, Weihrauch verändert das Bewusstsein, hat einen psychotropen Effekt. Man hat den sequentiellen Gesang, die Litanei, die Liturgie. Und wenn man außerhalb vom christlichen Bereich schaut, der Sufi-Tanz, die Schamanentänze. Da gibt es in den unterschiedlichsten Kulturen der gemeinsame Nenner Substanzgebrauch und ekstatische Musik. Und das ist ein menschliches Urbedürfnis.
Hans Kustow ist zwar ein in die Jahre gekommener Musikwissenschaftler, aber immer noch ein begeisterter Partygänger, Hippie und Drogenfreund.
I see it all before me, the days of love and torment, the nights of rock and roll. I see it all before me.
In den 60er Jahren war die Rockmusik zur neuen Religion in der westlichen Welt geworden. Das behauptet der Konzeptkünstler und Popkritiker Dan Graham in seiner medientheoretischen Auseinandersetzung Rock My Religion. Der Künstler beschreibt, wie die Religion die amerikanische Gesellschaft durchsetzt hat. Sein Fokus liegt auf der Working Class und der religiösen Gemeinschaft der Shaker. Die Feste dieser strengen Gemeinschaft waren von ekstatischen Tänzen geprägt. Für Graham ein Beleg: strenge Religiosität und Ekstase gehen durchaus zusammen. Die Shakers sind eine Glaubensgemeinschaft, die im 18. Jahrhundert gegründet wurde und nach strengen, fast klösterlichen Regeln lebte. Frauen und Männer lebten streng voneinander getrennt. Sie kamen nur zum Gottesdienst zusammen. Durch ihre Schütteltänze verfielen sie in Trance. Die Shaker waren die ersten tanzenden Kommunen, so Graham. Die Verbindung von Tanz und Musik mit Ekstase ist das Kennzeichen für Rock'n'Roll. Denn Grahams Kronzeugin? Die Musikerin Patti Smith. Sie ist für Graham eine moderne Shakerin.
Da gibt es verschiedene Ansätze. Die meisten gehen, also auch wenn wir in südamerikanische Kulturen denken, gehen ja davon aus, dass man während der Trance in sich in einem Zwischenstadium befindet, der abgehoben ist von der normalen Realität. Und wenn wir an den Schamanismus denken, also der dann in Trance dann in den überirdischen Bereich entschweben kann, seelenmäßig, das hat garantiert damit zu tun. Also die Verbindung mit einem etwas, was wir göttlich nennen, mit dem Göttlichen, mit dem lebensspendenden Grundelement. Wenn man dort einen Transtänzer oder Leute dort fragt, sagt das ganz einfach, nimmt Verbindung mit der Gottheit auf. Also die Gottheiten sind unterschiedlich definiert. Da gibt es ja also dieses Naturreligionen-Ansatz, auch wenn wir nominell von Hinduismus sprechen, also diese Naturreligionen, die beseelte Natur haben, bis hin auch zum Stein und so weiter. Also das sind Ansätze, die man heute bei uns jetzt in unserer übersättigten Gesellschaft manchmal wiederfindet. Gamelan ist eine Ensembleform in Indonesien und zwar speziell der beiden Inseln Java und Bali. Von dort aus hat sich das weiter verbreitet. Es hat sich in Mitteljava oder auf der Insel Java hauptsächlich in den Fürstenhöfen gebildet. Natürlich auf der Basis von länger existierenden Ensembleformen. Also es wird in den Dörfern und in den Gesellschaften immer Musik gemacht, natürlich in kleineren und größeren Ensemble. Gamelan-Musik ist basiert auf gemeinschaftlichen Musizierens. Allein kann man nicht spielen. Also bei uns wäre es wie ein Streichquartett.
Die Gamelan-Musik auf Bali ist die archaischste Variante der Gamelan-Musik, meint der Münchner Musikethnologe Dr. Varashaini. Die Musik klingt schwer und majestätisch und versetzt die Spieler und die Hörer in einen eigenen, reinen Spirit, in einen tranceähnlichen Zustand. Trance-Musik und Tanz werden dabei als ein festliches Spektakel inszeniert. Die ganze Gemeinschaft nimmt an diesem Spektakel teil. Bis heute sind im Ereignis des Zusammenkommens die Wurzeln der menschlichen Rauschkultur zu finden. Der Autor und Raver Reinald Götz beschreibt, wie er diese fernöstlichen Wurzeln in der modernen Clubkultur selbst nachfühlen konnte.
Om. Man wird ein östlicher oder südmittelamerikanischer, sehr alter Weiser. Und es stört einen nicht mal, im Gegenteil. Es ist wieder der Zustand erreicht, wie so oft viel besungen, wo alles ein- und aufgeht, im Gefühl des total super angenehm sich Fühlens.
Früher beim Volksfest in Bayern im Bierzelt, da hat man Bier getrunken und Schnaps getrunken, weil man war dann zur Blasmusik lockerer auf der Tanzfläche. Aber Rauschkultur und Feierkultur gehört, glaube ich, in nahezu allen Kulturen zusammen. Und Rauschkultur ist nicht nur durch Substanzkonsum, man kann sich auch anders berauschen, durch Meditationstechniken oder durch irgendwelche ekstatische Tänze. Das ist auch wieder die Empathie. Das Spüren, was ist eigentlich wesentlich in einem Menschen? Was ist ein Mensch in dieser Welt? Was bringt einem Glück und Freude und Spaß? Ja, Genuss. Nicht? Genusskultur, das ist das Genießen lernen, das Genießen können. Das ist ein ganz, ganz zentrales Element von der Partykultur.
Ich mache eine neue Tür auf, um neue Ufer zu erkunden. Meine Dorf Perception. Dortmund, die Westfalenhalle. Mein Ziel ist der May Day, der letzte Großrave der Republik. Die damals erste Techno-Messe Deutschlands. Vielleicht finde ich hier das kollektive Rauscherlebnis. Mich selbst und die Gemeinschaft einmal anders erleben. Endlich mal aussteigen. Ich treffe dort Dr. Thorsten Jeck vom Drogenpräventionsverein Eve und Rave.
Ja, husch, husch.
Jeck ist ein 40-jähriger Neurobiologe und Techno-Jünger der ersten Stunde.
Eve and Rave ist eine Organisation, die sich aus der Techno-Szene gegründet hat und für die Techno-Szene Drogenprävention macht und mittlerweile auch ihr Aufgabenfeld darüber hinaus erweitert hat. Also wir sind jetzt nicht mehr nur für die Szene da, sondern wir kümmern uns auch für alle möglichen Veranstalter, die auf uns zukommen.
Da kam halt die Idee, dass man etwas Neues machen müsste. Und da haben sich ein paar Sozialarbeiter und Partyleute, die bei der Berliner AIDS-Hilfe und bei der Deutschen AIDS-Hilfe aktiv waren, mit ein paar anderen Partyleute, die an dem Thema interessiert waren, regelmäßig in der Nautilus, das war so ein Ambient-Café in Berlin, getroffen. Und man hat so ein Konzept diskutiert. Und dann 1994 war es soweit.
Der Musikwissenschaftler, Lebenskünstler und das Sprachrohr der deutschen Techno-Szene Hans Kusto, Mitbegründer des Eve and Rave Vereins.
Sagen wir so, wo ein Dancefloor war, da konnte ich leben.
Etwas verloren wirkt der Informationsstand von Eve and Rave in der überdimensionierten Dortmunder Westfalenhalle.
Damals war Ecstasy die wichtigste Droge, stand in allen Zeitungen, das würde heute jeder nehmen. Und deswegen brauchte es Aufklärung, weil einfach, ja, damals gab es halt noch kein Internet. Man konnte sich nicht so informieren wie heute.
Thorsten Jeck macht es sich gerade gemütlich hinter seinem Infostand, dekoriert mit Leuchtstäben den Tisch und verteilt beseelt seine Flyer und Bonbons. Ansonsten ist am Stand nicht viel los.
Ich weiß nicht, ob das so was Besonderes mittlerweile noch ist.
Jeck setzt sich zu mir. Wir trinken Sekt und quatschen über Wahrheit und Mythos der Partydrogen.
Ich glaube, das ist ein Märchen. Also wenn man sich in der Hip-Hop-Szene oder in anderen Szenen umguckt, werden da genauso viel Drogen genommen. Es werden halt andere Drogen genommen. Also bei Hip-Hop ist es dann eher Cannabis und Kokain. In der Rock-Szene der gute alte Alkohol in großen Mengen, aber auch Amphetamine und Kokain spielt in der Rock-Szene mittlerweile auch eine Rolle. Bei der Techno-Szene ist es, glaube ich, einfach am augenfälligsten geworden, als die Szene damals irgendwie so ihre Blüten nach außen getragen hat durch Großveranstaltungen wie Love Parade und so weiter, wo Otto Normalmensch das erste Mal wahrgenommen hat, dass es diese Szene gibt.
Während wir so reden, muss ich, wie so oft im Laufe meiner Recherchen, an die Beschreibungen des Autors Reinhard Götz denken.
Ich stand auf der Tanzfläche und bewegte mich kaum. Ich spürte deutlich die Verbindung, die mich automatisch führte, zwischen Gehör und Körper, tief innen, in der Musik. Da war das alles vorgesehen, im Moment.
So einen Moment kann ich mir hier bei Mayday kaum noch vorstellen. Die vielen magischen Momente, die Reinhard Götz beschreibt, passen nicht in die lieblos durchgestylte Westfalenhalle. Nicht mal, wenn ich die Augen zumache und nur der Musik lausche. Wo ist sie hin? Die verspulte, die überbordende, die wilde Clubromantik.
Bei mir ging das so 1991 ungefähr los. Und das war schon ein sehr familiäres Feiern. Man ist abends in den Club gegangen. Da hat man dann immer wieder dieselben 400 Leute getroffen zu Anfangs. Die kannte man auch nur alle irgendwie vom Sehen und vom sich anlächeln und so. Aber irgendwie hat man immer das Gefühl gehabt, man ist hier gut aufgehoben. Es wurde sich um einen gekümmert. Also es sind solche Nettigkeiten. Man ist auf der Tanzfläche, man tanzt die ganze Nacht. Man ist am Schwitzen, die Musik ist so toll, dass man halt einfach nicht von der Tanzfläche runter kann und dann halt einfach mal jemand die Flasche mit dem Bier rüberhält und sagt, hier, ne, trink doch mal einen Schluck oder hier hast du mal eine Zigarette oder sowas. So völlig selbstlose Taten, einfach nur, weil man, das war ein Geben und Nehmen und eigentlich alles sehr schön. Und mittlerweile hat man halt leider Gottes das Gefühl, dass die ganze Partykultur dann doch sehr egoistisch geworden ist. Und vor allem, was früher auch doch sehr anders war, ist halt die Bereitschaft, sich selbst in dieses Partygeschehen einbringen zu wollen. Und wenn ich mir die Generation heute so anschaue, ja, man steht halt mit dem Handy auf der Party, macht schöne Bilder für Facebook und da, wo früher der Leuchtstab gewackelt hat, sieht man halt heute das Handy-Display. Also früher war das alles doch wesentlich ekstatischer.
Hier in Dortmund ist generell nicht viel los. Vom kollektiven Rauscherlebnis ohne Ende, von dem Jack berichtete, ist wenig zu spüren. Die ganze Szenerie wirkt trostlos. Ab und zu kommt mal ein verirrter Raver am Stand vorbei und fragt verlegen nach einem Bonbon. Es liegt ein gewisser Druck in der Luft, eine Art Feierpflicht. Wir müssen jetzt ausflippen und feiern, weil deswegen sind wir ja hergekommen.
Ja, Ecstasy, das fing an Anfang der 80er Jahre. Da war es erst nur so in Meditationskreisen üblich. Es ist eine empathische Droge. Man wird sensibler für das, was in anderen Personen passiert. Und beim gemeinsamen Tanzen fördert das einerseits die Rücksichtnahme und auf der anderen Seite auch die Kommunikation.
Die endlosen Gänge der Westfalenhalle. Mir begegnen Muttis, Halbstarke und, naja, Prolls, die genüsslich an den diversen Ständen ihre Würste und Pizzen verdrücken. Eine Flucht aus dem Alltag ist hier nur noch zu erahnen. Es werden T-Shirts gekauft, der alten Zeiten wegen. Konsumrausch statt Feierrausch, der gekaufte Exzess. Das Gemeinschaftserlebnis einkaufen statt exzessivem Abfeiern. Doch für Techno-Veteran Hans Kusto ist nicht alles verloren.
Es gibt, glaube ich, bei jeder Kultur immer ein Phänomen. Das eine sind behördliche Restriktionen und das andere ist die Kommerzialisierung. Und so ist das auch in der Techno-Kultur passiert. Also die Feierkultur ändert sich in diesem Rahmen schon, aber ich glaube, das Elementare ist geblieben. Die Lust in Ekstase, seine Vitalität zusammen mit anderen zu erleben.
Die Symptome des Kommerzes sind in der heutigen hedonistischen Feierkultur überall zu beobachten, wie auch die der Partyszene. Die will vor allem Profit machen mit der Ekstase. Die Produkte sind nicht zum Exzess da, sondern zum Konsum.
Das gekaufte Stück Freiheit namens Techno-Club ist eine Illusion. Denn auch der Club ist nur ein Teil des kontrollierten Systems. Egal, ob der in die Jahre gekommene Mayday oder das hippe Berghain.
Also das heißt, so wie die Leute halt auch sonst sind, wozu sie auch angehalten werden zu sein, das findet da eben einfach im Grunde auch alles statt.
Der Autor Daniel Kuller erklärt mir, wie diese kapitalistischen Wechselwirkungen funktionieren.
Es gibt ja immer diese lustige Denkfigur vom Sellout. Das wird ja immer so lächerlich gemacht, dass man dann sagt, ja, früher war alles besser und ich kannte das schon, da war das noch. Aber da steckt ja so diese Idee drin, dass es unter bestimmten Bedingungen tatsächlich irgendwie mehr Rauschentfaltung gibt, dass man da mehr von hat. Wenn das eben nicht so doll so funktioniert wie die Außenwelt. Also in dem Moment, wo ich da genau wie sonst überall Eintritt bezahle, es gibt sowieso nur Alkohol, den muss man kaufen. Man ist die ganze Zeit trotzdem in dieser ganzen wahre Geldgeschichte irgendwie drin und kommt da eigentlich nicht raus. Und wenn dann vielleicht auch in dem Laden einfach auch auf bestimmte Umgangsformen einfach nicht geguckt wird, dann verhalten sich die Leute eben auch einfach so beschissen wie draußen.
Wer also nicht mitmacht im System feiern, hat nicht verstanden, dass das, was da gerade passiert, die einzige Möglichkeit ist, auszusteigen.
Doch genau das ist die Illusion. Wer nicht gut drauf ist oder nachdenkt, soll gefälligst wieder nach Hause gehen.
Man fühlt sich in dem Moment ja, außerhalb von Raum und Zeit wie im Himmel.
Jeder im System feiern hat seine Rolle und die muss erfüllt werden, wie in jedem anderen System auch. Der Ausstieg ist gar kein Ausstieg, sondern nur ein gesellschaftlich akzeptiertes Zurückziehen. Das kapitalistische Partyprinzip lautet, kurz ausflippen und sich dann wieder anpassen.
Ernst Jünger meinte, dass eine Industriegesellschaft die Euphorie nicht entbehren könne, sie aber kontrolliere mit Hilfe der Promille. Und dass eine moderne Welt ohne die Pharmakologen nicht denkbar wäre.
Also man hat so drei Gruppen. Es gibt halt Leute, die nehmen gar keine Drogen. Die haben ihren Spaß, die tanzen. Die gehen dann vielleicht 3 Stunden früher nach Hause, weil sie irgendwann fertig sind. Dann hat man die, die halt erstmal gucken, wie ist die Party? Lohnt es sich überhaupt, was zu nehmen oder lasse ich es lieber bleiben? Und dann gibt es natürlich auch die Heavy-User, die sagen, ist mir doch scheißegal, wie die Party ist. Hauptsache, ich habe meine Pillen, die ich schmeißen kann und kann mich ordentlich abdichten.
Ordentlich abgedichtet bin ich nicht. Eher ernüchtert. Ich suchte die Ekstase und fand den gezähmten Rausch. Ich habe verstanden, dass die Technokultur kein anarchischer Ort der Überschreitung war, sondern eine kapitalistische Nische. Ich verlasse die Westfalenhalle wieder. Um 4 Uhr morgens mache ich mich mit dem Auto auf den Weg zurück nach Hause. Noch 6 Stunden Fahrt liegen vor mir. Müdigkeit setzt ein. Stumm folge ich den Lichtern eines LKWs durch die neblige Landschaft. Vor mir die rot leuchtenden Augen der Nacht.
Club- und Technokultur kann als westliches Pendant zu den Trancefesten der Urvölker betrachtet werden. Diese Trancefeste sind das Vorbild und der Prototyp. Sie haben gemeinsame Merkmale, wie das Gemeinschaftserlebnis, den Austausch und die Inszenierung des Einzelnen in der Masse.
Ich glaube, nichts ist enger miteinander verflochten wie Musik und Rausch. Also Musik ist Rausch, wenn man so will. Man muss sich nur die ganzen afrikanischen Stammestänze angucken, wo Leute stundenlang vor sich hin trommeln, tagelang vor sich hin trommeln, immer wieder monotone Rhythmen. Und was bei denen dann so abgeht nach einer gewissen Zeit im Kopf. Also als rationales Handeln würde ich es nicht mehr bezeichnen. Das ist halt Rausch. Das sind körpereigene Drogen, die da wirken. Natürlich auch alles mit einem spirituellen Background, also das, was die da tun, würde bei uns wahrscheinlich in der Form gar nicht funktionieren, weil wir halt nicht mehr diesen Glauben an Geister und so mitbringen. Da gehört natürlich auch eine gewisse innere Haltung dazu. Aber jeder, der schon mal auf einer Techno-Party, auf einer guten Techno-Party war und von der Musik eingefangen wurde und mal so seine 8 Stunden ohne Drogen auf der Tanzfläche abgezappelt hat, der weiß, was den Leuten in Afrika da durch den Kopf geht.
Zum Beispiel auf der Insel Bali ist es so, dass sehr oft Trance-Tänze durchgeführt werden. Die werden ja nicht einfach so durchgeführt, ich möchte jetzt heute mal in Trance gehen. So wie ich gehe in die Kneipe und betrink mich. Sondern auch ein Fest in unserem Sinne ist dort eigentlich so gut wie unbekannt. Feste haben immer eine rituelle Grundlage. Trance-Tänze wurden oder werden also ganz besonders stark bei Epidemien oder irgendwelchen Unheil, Vulkanausbruch, Naturkatastrophen, Zwistigkeit in der Gesellschaft. Ja, und dann, wie gesagt, also Krankheiten, Epidemien und körperliche Gebrechen, die plötzlich auftreten. Da wurden oft also solche Trance-Tänze gemacht. Die Veranstaltung eines solchen Trance-Tanzes ist natürlich auch mit einem hohen Aufwand verbunden. Und dort sind diese Trance-Tänze neben vielen anderen Aktivitäten unter anderem ein ganz starkes Mittel, um die Gemeinschaft sozusagen wiederherzustellen. Beziehungsweise auch die überweltliche Gemeinschaft, die Weltordnung. Das balinesische Weltbild ist ja horizontal gelagert in die Unterwelt, Mittelwelt und Oberwelt, wenn man das so will. Und wir leben auf der Mittelwelt und die Unterwelt und Oberwelt ist erheblich stärker. Das tägliche Leben spielt sich zwischen diesen beiden Kräftefeldern ab. Und wenn eine Anziehungskraft zu stark wird, also der Mensch sollte halt eben auf den Ausgleich zwischen den Kräften achten. Das Negativ kann aber überhand nehmen, da muss man gewisse rituelle Sachen durchführen. Und im Ritual ist dann eben dieses Form von Trance. Also Trance ist Ritual.
Der Rausch wird im indonesischen Wertesystem und auch in anderen Gesellschaften als etwas Positives gesehen. Die nepalesischen Schamanen haben zum Beispiel 3 verschiedene Rhythmen, um sich in Ekstase zu tanzen. Einen für die Oberwelt, einen für die Unterwelt und einen für die Mittelwelt. Der schamanische Rausch ist ein Hilfsmittel und sogenannte Medien genießen hohes gesellschaftliches Ansehen.
So eine normale Session ist dann so, dass solche Trance-Tänzer auch durch Zuhilfenahme von Hilfsmitteln, Rauch oder Psychopharmaka, also gewisse Blätter und so weiter, diese Leute, die dann in Trance gefallen sind und dann sozusagen durch die Trance gegangen sind und dann sozusagen wirklich weggetreten sind, in diesem Moment werden sie traditionellerweise befragt. Ich habe einmal erlebt bei einer Trance-Veranstaltung, wo einer von den Musikern in Trance gegangen ist und der hat dann sein Riesengerät umgestoßen, das zerstört. Da hat mich mein balinesischer Freund mitgenommen. Das war in den Bergen. Und da musste man auch mit dem Auto und dann laufen durch die Pfade. Und da waren dann plötzlich dann 300, 400, 500 Leute. Und dann sitzt man und unterhält sich und trinkt Kaffee und isst etwas an einem Warung. Und vorne geht dann die Post ab, und zwar wirklich. Manche stehen dann nur da und zittern. Oder ein anderer kriegt dann eben halt solche, wir würden sagen, quasi epileptischen Anfälle und kriegt Schaum vom Mund. Ein Dritter, der beißt Küken, Hühnerküken den Kopf ab und trinkt dann das Blut und besudelt sich dann damit. Ein anderer klettert auf den Baum und quiekt wie ein Affe oder grunzt wie ein Schwein und also macht Tiere nach. Einer versucht sich mit dem Dolch zu stechen und bleibt fast unversehrt. Das sind Rituale, die man von früher her kennt und die dann diese Leute auch machen, weil das so geht.
Der optimale trance-erzeugende Rhythmus liegt bei 200 bis 210 Beats per Minute. Das hat die Trance-Forscherin und Ethnologin Felicitas Goodman herausgefunden.
So ein Beat ist nicht langsam, sondern schnell. Die normale Herzfrequenz eines Menschen liegt zwischen 50 und 100 Schläge pro Minute. Aber es geht nicht nur um die Häufigkeit der Schläge im Beat, sondern auch um die Wiederholung, die Möglichkeit, sich im Beat zu verlieren.
Keine westliche Musik kommt näher daran als Techno, weil Techno ja natürlich ein gutes Stück davon, von dieser Monotonie lebt. Es sind natürlich verschiedene Stilblüten mittlerweile entstanden. Drum Bass ist natürlich alles sehr rhythmisch und sehr dynamisch, während so Minimal Partys oder sowas, wo die letzten jetzt ja darauf aufbauen, dass man einen treibenden Beat über Stunden hat, der natürlich sich in Nuancen unterscheidet, aber das ist natürlich nichts viel anders wie so ein Trommelritual in Afrika oder in Südamerika. Oder auf Goa-Partys. Ich meine, Ohr ist zwar ein sehr verspulter Sound, wo sehr viel passiert, aber unterm Strich, wenn man sich die Basslines und so weiter anguckt, ist das halt auch wieder alles sehr monoton, sehr vor sich hintragend über Stunden. Also von daher würde ich schon sagen, elektronische Musik ist eigentlich das moderne westliche Pendant zu alten Stammesritualen. Und wird auch so zelebriert. Manche Clubs sprechen ja auch von ihrem Tribe oder ne, ihre Homies und so weiter.
Also von Stamm und Nachbarn.
Doch es geht nicht nur um die, die neben dir tanzen. In der Musik selbst muss etwas enthalten sein, damit sie den Schalter umlegt in meinem Kopf und mich in Trance versetzen kann.
Das ist mit Sicherheit Nummer eins die Anmutung der Musik für uns. Ich gebrauche das mit ganz großen Anführungsstrichen, monotone, aber so mutet es uns an, die wir also als spektakuläre Musik gewohnt sind. Wir sind gewohnt, eine Melodie mit großen Sprüngen zu vollziehen. Verbindung, dass es was mit Trance zu tun hat, hat natürlich auch mit der Klanglichkeit dieser Instrumente zu tun, mit diesen Gongs, mit diesen Schwebungen, mit diesen Wawa-Effekts. Zum Beispiel eine Gong-Phrase, ich kann das einfach nur mal auf einmal gut, tut, tut, gut, tut, tut, gut, tut, tut und das nonstop über lange Zeit, wirklich lange Zeit, mit ganz kleinen Veränderungen oder Melodien oder auch sich wiederholende Melodien, die sich immer in Variationen fortspinnen gewissermaßen.
Das Verlangen nach Rausch ist der vierte Trieb des Menschen. Neben Essen, Schlafen und Sex, meint der Pharmakologe Ronald K. Siegel. Die Menschen suchen seit Anbeginn der Geschichte nach anderen Bewusstseinszuständen. Dabei benutzen wir die Musik und andere Rauschmittel, um Wirkungen zu erzielen. Zum Beispiel das Vergnügen, die Linderung von Schmerzen, mystische Erscheinungen, Erregung, Beruhigung, Freude, Ekstase, Flucht, aber auch Einverständnis mit sich selbst.
Die Goa-Szene ist ja in Goa entstanden. Und Goa war ein Schmelzpunkt verschiedener Kulturen. Da haben sich kalifornische Hippies rumgetrieben am Strand und haben gefeiert. In Indien, so in den 60er, 70er Jahren, sind sehr viele Europäer nach Indien zu irgendwelchen Gurus gefahren. Aber das waren auch Leute, die gern gefeiert haben. Und dann waren eben etliche Musiker auch dabei. Und dann gab es eben neue Instrumente. Nämlich da fing es an mit Synthesizern und Drum Machines. Das hat die Kompositionstechnik mit beeinflusst. Und auf der einen Seite das Singen von Mantras, wie man sie in verschiedenen Meditationen, vor allem im tibetischen Bereich, kennt. Und die Möglichkeiten dieser elektronischen Instrumente, die außergewöhnlichen Bewusstseinsstände, einerseits durch psychotrope Substanzen, andererseits durch Meditationstechniken, durch Yoga-Übungen, das floss alles in Goa zusammen.
Psytrance, besser bekannt als Goa, ist ein spezieller Zweig in der elektronischen Subkultur. Dieser Underground besinnt sich besonders auf seine Flower-Power-Wurzeln. Interessant ist an dieser Szene die Rolle ihrer Zeremonien und Rituale.
So ein Goa-Festival hat viele Rituale. Da werden unterschiedliche Substanzen genommen, wie LSD und Mescalin und Psilocybin und da wird DMT geraucht. Aber das sind immer gruppendynamische Phänomene. Und je nach Substanz ist es unterschiedlich, in was für einem Empfindungszustand die Leute sind. Man achtet aufeinander. Das ist ganz, ganz wesentlich.
Über uns schuppt und schiebt die Wogen des Tanzes. Das Pumpen der Musik, die Leiber der sich aneinander wiegenden und zusammentanzenden Menschen ineinander, aneinander, auseinander, zueinander. Ein Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Sex.
Reinald Götz in seinem Buch Rave. Er lässt den Leser auf epische und allegorische Weise spüren, wie sich eine Goa-Party anfühlen könnte. Die sexuelle Energie und die Freizügigkeit der Szene. Eine Szene, die sich besonders auf die spirituellen Urbedürfnisse beruft.
Bei der Party bin ich nicht der Konsument. Ich konsumiere nicht. etwas, sondern ich bin ein Teil der Zeremonie. Und dieses Teilsein der Zeremonie wird eben durch psychotrope Substanzen gefördert.
Die Musik kann das Erleben verändern und verstärken, je nach Rauschform und Zusammensetzung. Die Musik an sich kann eine Interpretation eines Rauschzustandes sein, da Musikerinnen und Musiker versucht haben, ihre persönlichen Rauscherfahrungen in der Musik nachzubilden.
Das Ding ist, es ist überhaupt nichts Besonderes dran. Es ist einfach nur ein Effekt.
Die Zukunft der Substanzen und der Rauschwelten sind die digitalen Drogen. Das heißt, dass wir keine chemischen oder natürlichen Substanzen mehr einnehmen, sondern digitale Drogen. Der digitale Rausch ist zu unterscheiden in digitale Substanzen und virtuelle Realitäten. Der LSD-Pionier und berühmteste Verfechter der Psychedelik, Timothy Leary, war der Meinung, dass die Computer das LSD der 90er Jahre seien. Für ihn war die Verschmelzung von Psychedelik und Technik der nächste logische Schritt. Durch die Rollenspiele in Computerspielen sei es möglich, neue Erlebniswelten, neue, andere Realitäten zu erleben. So wie durch den Konsum von LSD. Diese Spiele sind Simulationen psychedelischer Erfahrungen.
Think for yourself and question authorities.
Die von Leary initiierte Bewegung der Cyberdelics entwickelte sich weiter bis zum sogenannten Transhumanismus. Diese Bewegung glaubt an die Verschmelzung von Mensch und Technologie. Sie suchen die Lösung der Weltprobleme in der Technik. Selbstoptimierung dank Nano- und Computertechnologie. Sogar die Unsterblichkeit soll damit möglich werden. Dabei unterschätzen die Transhumanisten die Gefährlichkeit des Technikfanatismus. Denn Technik lässt sich noch leichter kontrollieren als Menschen. Und wenn nur wenige große Konzerne wie zum Beispiel Apple über das Know-how verfügen, dann sind globale totalitäre Regime nicht mehr ferne Science-Fiction-Szenarien.
One individual with electrons in his hand can bring down an empire. Go for it all.
Es gibt aber auch weniger abstrakte digitale Räusche, wie die digitalen Drogen von der Firma iDozer aus New York.
Welcome to your future. iDozer helps you achieve any desired state.
This is an amazing aphrodisiac that puts you in a sexual mood powerfully.
Die Firma wirbt mit Audioclips, die angeblich die gleiche Wirkung haben sollen wie Kokain und Haschisch oder sogar die sexuelle Potenz steigern können. Die Audiosimulationen beruhen auf den binauralen Beats. Der Wiener Sebastian Rossböck hat sich ausführlich mit diesem Phänomen beschäftigt.
Wenn man dann über Kopfhörer eben auf dem linken Kanal einen Ton, auf dem rechten Kanal einen anderen Ton, die sich auch wieder um maximal 30 Hertz unterscheiden, wenn man die hört, dann hört man auch eine Schwebung, die eben nicht physikalisch entsteht, sondern im Kopf. Das sind dann diese binauralen Beats. Das sind einfach zwei Systeme, die sich miteinander synchronisieren. Zum Beispiel beim Tanzen zum Beat von einer Musik. Dann tanzt man im Rhythmus und der Körper, das ganze System, die Atmung, der Herzschlag, die passen sich dem an. So ähnlich ist das auch mit den binauralen Beats, nur dass sich da eben die Gehirnwellen dran anpassen.
Das Phänomen der binauralen Beats ist keine neue Entdeckung. Entdeckt wurden diese Schwingungen im Gehirn von Heinrich Wilhelm Döwe bereits 1839. Dann geriet das Phänomen in Vergessenheit. Erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hat Gerald Oster diesen Effekt populär gemacht.
Seitdem werden den binauralen Beats viele Fähigkeiten und Mythen angedichtet.
Also es gibt diesen Robert Monroe, der hat ein Institut. An diesem Monroe-Institut werden parapsychologische Effekte erforscht mit, wie sagt man, unter Gänsefüßchen wissenschaftlichen Methoden. Und dieser Robert Monroe, ich will nicht Sektenführer sagen, aber er nutzt auf jeden Fall diese
Spiritualität aus. Er behauptet zum Beispiel, dass er sich astral projizieren kann. Und hat dann auch gesagt, bei 4 Hertz, da ist die Erdfrequenz, mit der man sich in den Kosmos synchronisieren kann, irgendwie sowas. Und die haben dann nach verschiedenen wissenschaftlichen Möglichkeiten gesucht, dass sich auch normale Leute, die nicht der Robert Monroe sind, auf diese super spirituelle Frequenz einpegeln können.
Vielleicht wird es eines Tages digitale Drogen geben, die genau das können. Wir Menschen werden sicher weiter danach suchen. Eines ist sicher, dass Psychedelika die Entstehung neuer Technologien beeinflussen.
Die Journalisten Paul Philipp Hanske und Benedikt Zahreiter führte ihre Recherche für ihr Buch »Neues von der anderen Seite« bis ins Silicon Valley. Dort erfuhren sie, dass der Gebrauch von psychedelischen Substanzen nichts Ungewöhnliches ist, um neue Erfindungen machen zu können. Der Ethnologe Christian Retsch schreibt in seinem Werk über Techno und Cyberspace auch von Hackern, die DMT als Designerdroge sehen.
Ein Tool, um die Wirklichkeit nach eigenen Vorstellungen gestalten zu können.
Im Jahre 1974, ein Jahr nachdem der Gerald Oster eben Auditory Beats in the Brain veröffentlicht hat, haben die das gefunden und haben das sofort eingesetzt und sind dann zu den wildesten Ergebnissen gekommen. Die haben gesagt, innerhalb von Tagen haben sie Leute dazu gebracht, dass sie die Schlagzeilen vom nächsten Tag vorhersagen können, dass sie Nummern in versiegelten Umschlägen erraten haben können, dass sie Blitze im Himmel gesehen haben.
Bis jetzt können die binauralen Beats nicht mehr als eine entspannende Wirkung verschaffen. Genau das, was ganz normale Musik auch kann.
Eigentlich ist das eher so eine Fähigkeit. Eigentlich ist das eher was, was Lebewesen so können. Also eigentlich alle Lebewesen, die ein Nervensystem haben, können das halt. Und die meiste Zeit über, wenn das passiert, kriegt man das eigentlich nicht mit. Also Rausch ist so normal, so ein normaler Teil des Betriebs, dass man das eigentlich nicht merkt die ganze Zeit, dass das eigentlich immer läuft.
Was ist nun Rausch? Ganz offenbar ist der Begriff ein bisher schwammiger, vielleicht missverständlicher, sicher aber ein missverstandener Terminus. Sicher ist, die Menschen haben die Fähigkeit, einen Rausch zu erleben. Wir berauschen uns, weil wir es können. Der präfrontale Kortex, der vorderste Frontallappen direkt hinter der Stirnplatte, sorgt für das Rauschen in unseren Köpfen. Oder steckt da doch noch mehr dahinter?
Also Rausch ist immer die Reaktion auf irgendwas in der Außenwelt, das nicht selbsterklärend ist. Also was mit diesem automatischen Prozess im Gehirn so nicht einfach bewältigt werden kann, wo es jetzt nicht die selbsterklärende Sofortreaktion drauf gibt. Und dann wird praktisch nach und nach verschiedener Rausch, wenn man so will, dazugeschalten, dass einfach verschiedene Sachen dann ausprobiert werden, um damit doch noch umzugehen. Und alles, wo das halt nicht klappt, also alles, was auch mit dieser Rauschhinzuziehung auch alles nicht funktioniert, das scheint dann irgendwann dieses Ich geworden zu sein. Also das ist schon, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich so eine Art wie die Müllhalde des Gehirns. Das ist, glaube ich, das andere Ding, was Menschen über sich selber immer gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Das Verhältnis ihres Ich oder ihres Bewusstseins zum Gehirn.
Die Ehrfurcht vor dem eigenen Gehirn, das fehlende Vertrauen in die eigene Schaffenskraft, das christliche Wertesystem und gesellschaftliche Hierarchien verschafften dem Rausch in der westlichen Welt ein schlechtes Image.
Der Rausch aber ist ein Teil des Menschen, der immer da ist und nicht abgeschaltet werden kann. Ekstatische Erfahrungen gehören genauso zu einem erfüllten Leben wie Essen, Sex, Liebe und Schlaf.
Ja, also ich würde behaupten, es gibt bisher eigentlich keine richtige Definition dafür, weil die meisten Sachen, die ich gefunden habe, die das zu definieren versuchen, sind alle. Also die beschreiben dann meistens nur einen Teil davon. Die beschreiben nicht das ganze Ding und die beschreiben auch die anderen Sachen wirklich offensichtlich gar nicht. Also die kommen auch gar nicht drin vor. Also meistens wird vorausgesetzt, dass man irgendwas nehmen muss dafür, dass man irgendwas einnehmen muss, was absolut nicht nötig ist. Für die allermeisten Formen von Rausch ist das nicht nötig. Es wird sehr selten zusammengedacht, dass der Rausch, der im Organismus sowieso die ganze Zeit schon läuft, eigentlich das Hauptding ist. Und die Substanzen, die man nimmt oder die Atemübungen, die man macht oder Rituale, die man macht, das ja einfach alles nur ansprechen. Also die triggern ja nur was, was der Körper prinzipiell auch selber schon kann.
Der Rausch ist eine Fähigkeit, ein Hilfsmittel, eine Lösungsstrategie, eine Bewältigungsstrategie oder einfach eine Möglichkeit, das Beste aus sich selbst herauszuholen. Es lebe die Überschreitung. Es lebe das Fest. Es lebe der Rausch.
Aber die Freiräume und das gemeinsame Erleben von Tanz, Ekstase und andere Lustbarkeiten, das ist Lebensqualität.
Music is the basic drug. Über Rauschkultur in Religion, Club und Technik von Julia Vorgefeld. Es sprachen Sabine Gietzelt, Katrin von Steinburg und Carsten Fabian. Ton und Technik Fabian Zweck und Jochen Fornell. Regieassistenz Holger Buck. Regie die Autorin. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.